Genau, und in die wenige Freizeit, die ich hatte, ich habe ein bisschen Ordnung gemacht. Das sammelt sich so viel, ja, zu Hause. Ich habe sogar einen Quellekatalog gefunden von 2003. Ich wollte den schon so oft wegschmeißen, aber jetzt ist schon so lange her und so alt und die Bilder, und wo ich reingeschaut habe, jetzt ist es zu schade zum Wegzuschmeißen, weil das ein Zeugnis über längst vergangene Zeiten sind. Und es ist lustig zu schauen, wie die Leute da sich angezogen haben, was die an Elektronik für so für Hightech angepriesen haben, wo du heute drüber nur lachen kannst. Genau, und da habe ich viele wertvolle Bücher gefunden, viele tolle Bücher, wo wirklich so eine dicke Staubschicht liegt. Weißt du? Und man pustet so weg, die Strahlen der Sonne, die machen so einen Special-Effekt. Also es ist so interessant, also wirklich episch. Und die Bücher sind total wertvoll. Und irgendwie in dem Moment habe ich so, ich kann es nicht erklären, aber ich habe so einen Eindruck gehabt, es gibt auch so biblische Lehren oder Sachen, die wir am Anfang des Glaubens total gefeiert haben und die waren für uns A und O. Und irgendwie, die sind wichtig geblieben, aber irgendwie, die sind nicht mehr so aktuell oder wir haben nicht mehr so diesen Staub so weggepustet und wieder in Erinnerung gebracht. Und ich habe so ganz stark diesen Eindruck gehabt, ich soll wieder über ein bestimmtes Thema predigen. Und es geht um das Kreuz, was jeder von uns zu tragen hat. Okay, es kann auch natürlich sein, viel ist passiert um uns herum, auch in unserer Gemeinde. Liebe Menschen haben furchtbar gelitten, die hatten ein Kreuz zu tragen. Meiner Mutter geht es auch jetzt nicht so gut. Ja, und es ist halt für mich das Thema. Und klar, kann auch natürlich sein, dass es auch so ein Gedanke über die Situation, durch der ich gerade gehe. Es geht natürlich nicht um die Kreuze, die wir am Hals tragen als Deko oder als Statement, ich bin Christ, sondern wirklich um das Kreuz, was Jesus gesagt hat, zu tragen. Es kann das Kreuz des Leidens, der Kämpfe und Spannungen, die entstehen, wenn wir Christus nachfolgen, weil wir die Wahrheit bezeugen. Wenn wir die Wahrheit sagen, da sind wir, ja, da entstehen Spannungen. Gott, wo er das Licht gemacht hat, er hat das Licht von Dunkelheit getrennt, er hat gesehen, dass das Licht gut, er hat einen Cut gemacht, er hat einen Unterschied gemacht, ja, und wenn man die Wahrheit ausspricht, dann passiert auch was, es passiert eine Division, eine Trennung. Und manchmal entstehen auch Spannungen, auch wenn wir ganz nett sind als Christen, es entstehen trotzdem Spannungen. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und das habe ich als neubekehrter Christ, das war fast täglich, A und O. Ne? Also das Kreuz zu tragen, und wenn man in den Bibeltext so sich ein bisschen hineindenkt, dann merkt man, dass Jesus noch nicht gekreuzigt worden ist, wo er das gesagt hat. Also die Jünger, die haben auf die Hügel in ihre Umgebung geschaut und die haben gewusst, die Aufständischen, die gegen die Römer sich erhoben haben, die sind letzte Woche zu fünft oder zu sechst gekreuzigt worden. Also das war eine übliche Praxis. Die Römer, die haben die Nicht-EU-Bürger, die haben sie gekreuzigt. Also mit Vorliebe auf Israelis. Gell? Und die römischen Bürger, die durften nicht gekreuzigt worden, weil sie EU-Bürger waren. Die sind geköpft worden, also ein schmerzloser, schneller Tod. Genau. Und das haben sie gemacht. Und die Jünger Jesu, die schauen sich die Hügel an und sagen, wow, Jesus, was willst du sagen? Willst du sagen, wenn ich dir nachfolge, dass ich eventuell da oben lande, auch gekreuzigt? Heißt das, du willst mir sagen, wenn ich dir nachfolge, es kann sein, dass ich leiden muss, sogar bis zum da oben, das, was ich nicht will. Und die Geschichte hat später gezeigt, tatsächlich ein paar Jünger Jesu da haben am Kreuz sind gekreuzigt worden. Die hatten ein nicht so schönes Ende, sagen wir so. Und es ist nicht, die wussten nicht, noch nicht, dass Jesus selber, oder die wollten es nicht so wahrhaben, dass Jesus gekreuzigt wird. Und dieser Gedanke, ich folge den Messias, ich folge den stärksten, den größten Gott, der in menschlicher Gestalt ist, und ich könnte leiden, weil ich Jesus nachfolge, das war ein bisschen skandalös. Und das wollten die Jünger damals nicht so wahrhaben. Und ja, wer will schon leiden? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Und das ist eine natürliche Reaktion. Ich habe auch etwas gegen Leiden. Und ich kann dieser Gedanke nicht so feiern. Und zum Beispiel Petrus, wenn man den Text anschaut, ein paar Bibelverse weiter, steht in Matthäus 16, 21 bis 22, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, aber nicht der Gemeinde, und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Das sei ferne. Also das ist skandalös. Also wir haben so viele Pläne und wir haben so viel mit dir vor. Wir wollen nach Jerusalem gehen, eine Reform machen, wir wollen die Römer wegjagen, wir wollen alles restrukturieren und wir Zwölfe, wir sind schon dein Regierungskabinett, wir sind da, um mit dir zu regieren und wir haben so viel vor, was wir in diesem Lande machen können. Und dieser Gedanke, Herr, bewahre, was, du leiden, du sterben, wir haben uns was anderes vorgestellt. Und das ist wirklich diese natürliche menschliche Reaktion. Mit dir, ich will mit dir, aber ey, leiden, das geht ja gar nicht. Das gibt nicht wirklich was anderes zu tun als leiden. Und genau, dann genauso wie Petrus gibt es auch in unserer christlichen Welt viele Menschen oder viele Theologen, die haben kein Verständnis oder in deren Theologie gibt es keinen Platz für das Kreuz, für dieses persönliche Kreuz. Leiden geht gar nicht mehr oder es geht ja gar nicht. Aber Jesus sagt, wer jemand nachfolgen wird, der nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und das ist oft, also nicht oft, sondern immer, das hat mit Leiden zu tun. Es hat mit Verzicht, es hat mit viel mehr zu tun. Und wir merken, Petrus hat bei der Verhaftung Jesus so eine heftige Reaktion gehabt, wo Jesus verhaftet worden ist und die fragen ihn, gehörst du zu ihm? Und er sagt, ich kenne ihn gar nicht. Pfui, ich kenne den gar nicht, ich weiß nicht. Und er sagt, hey, du sprichst den gleichen Dialekt wie er. Also ich glaube, der gehört schon zusammen. Nein, nein, Gottes Willen. Und manche Bibelstellen sagen, er hat sich sogar verflucht. Nein, ich kenne ihn gar nicht. So sozusagen nachfolgen, bis das Leid uns scheidet. Und es ist menschlich, es ist normal und das kann ich so gut verstehen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich Petrus gewesen wäre. Ich hätte gehofft, dass ich so wie Johannes bin, dass ich überall mit dem Herrn gehe, ja, in allen Instanzen und weiter. So, und ja, oft gibt es auch diese Vorstellung, dass sobald man Christ ist, dass alle Probleme verschwunden sind. Dass alles wird wunderbar, Reichtum, Erfolg, langes Leben, Gesundheit, die ganze Welt liegt dir zu Füßen, denn du stehst ja drauf. Und wenn das nicht passiert, dann hast du nicht genug geglaubt. Und das ist so ein Dilemma, ne? Also die einen sagen so, Jesus sagt so, also rechnet mit dem Kreuz, es kann ja passieren, es ist sehr plausibel, dass du das tragen musst. Und viele Christen folgen diesem Ruf und Einladung Jesu und passiert das Gegenteil. Die haben viel Leid und haben viel Gegenwind in ihrem Leben. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. In Lukas 9, 23 steht sogar, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Also ich habe gehofft in der ersten Bibelstelle, das ist so ein einmaliges Experiment mit dem Leiden, mit einmal das Kreuz tragen. Und dann entdecke ich in Lukas Kapitel 9, 23, dass es um täglich das Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Das Kreuz kann alles zwischen eine kleine Ausgrenzung, Ablehnung, Beschimpfung bis Gefängnis und Tod um Jesu Willen bedeuten. Die Mehrheit von Christen weltweit erleben die schwerste Form der Verfolgung und dennoch folgen sie Jesus nach, koste was es wolle. Diese Menschen haben in Jesus erkannt, das, was er ist, das Wertvollste im ganzen Universum. So wertvoll, dass er uns alle Sünden, jeden erdenklichen Mensch, der jemals gesündigt hat und sündigen wird, Jesus ist so wertvoll, dass er all diese Sünden decken kann. Gottes sehr geliebter Sohn, auf dem wir hören sollen. Es kam mehrmals diese Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn soll ich hören. Das ewige Leben, das lebendige Wasser, von dem man trinkt und nie mehr durstet, das Brot, das vom Himmel kommt, der Friedefürst, der mitten im Sturm den Frieden gibt, aber nicht so wie die Welt dir den Frieden gibt, sondern Frieden tief in deinem Herzen, was bleibt, egal was um dich herum passiert. Diese Christen haben verstanden, um Jesus zu haben, ist kein Preis zu hoch zu bezahlen. Diese Christen verstehen, was es heißt, denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Denn was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, büßte aber seine Seele ein? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Diese Menschen, die in anderen Ländern unter schwersten Verfolgungen leiden, die haben das verstanden und die haben das verinnerlicht. Kein Preis ist zu hoch zu bezahlen, um diesen Jesus, der Sohn Gottes, zu haben. Das ewige Leben, der das ewige Leben gibt. Für mich reicht oft ein Blick in einem Open-Doors-Heft, um zu verstehen, dass die Wohlstandsprediger nicht recht haben können. Oder in das Leben des Paulus, 2. Korinther 11, Vers 23 bis 27. Er litt an Gefahr, Hunger, Kälte, Gefängnis, Schiffbruch, mehrmals Krankheit, Steinigung, Hinrichtung. Der wurde geköpft. Hat Paulus nicht genug Glauben gehabt für ein chilligeres Leben, für ein entspanntes Leben? Hat er das nicht gehabt? Ich habe mich manchmal gefragt, warum macht sich kein Wohlstandsprediger die Mühe, in den Länder zu reisen, wo Christen verfolgt sind und mit Armut kämpfen, um denen dieser Schlüssel zu Reichtum, Erfolg und entspanntes Leben geben? Warum? Nehmen Sie Ihre Jets nicht dahin, um zu sagen, hey, schließlich, ihr seid 90% der Christenheit, also die Mehrheit. Wir haben die Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum langen, erfolgreiches Leben, Swimmingpool, Urlaub am Meer, Ischgl und so weiter. Das sind die Schlüssel. Mach was damit. Wir haben ein verstecktes Wissen, was ihr nicht habt, und es wird zu eurem Wohlstand führen. Warum nehmen Sie diese Wohlstandsprediger in Ihren Jets nicht dahin? Erstens, weil dort nichts zu holen gibt. Denn damit du erfolgreich und Wohlstand haben kannst, musst du zuerst mir dein weniger Geld in die Tasche stecken. Und dann wird es geschehen für mich. Zweitens, diese Leute kennen die Bibel so gut, also die Christen, die ihr Leben so Gott hingegeben haben, als gäbe es kein Morgen mehr. Diese Leute kennen die Bibel gut und sie haben in Jesus den Schatz gefunden, der alles andere im Schatten stellt. Jesus hat Vorrang über alles. Ich bin nicht gegen ein schönes Leben. Ich bin nicht dagegen. Ich wünsche mir das für jeden. Aber Jesus hat Vorrang. Und 90% der Christen erleben nun mal Armut, Schwierigkeiten, Verfolgung. Für diese Leute hat Jesus Vorrang. Für diese Leute ist Jesus der größte Schatz. Ist diese Perle, die sie finden, verkaufen alles, was sie haben, um diese Perle zu haben. Und ihr wisst, ihr kennt ja dieses Gleichnis. Ja. Ich persönlich, ich weiß es nicht, wie schwach oder stark ich wäre, wenn eine richtig heftige Verfolgung käme. Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist eins: Sollte es so kommen, ich bin nicht alleine und du bist nicht alleine. Jesus geht mit mir, Jesus geht mit dir durch diese schwierige Zeit. Er wird auch nichts über deine Kräfte hinaus zulassen, dass du es nicht aushalten kannst oder dass du das nicht managen kannst. Er hat auch versprochen, in solchen Momenten dass der Heilige Geist auf uns ruhen wird. Der Heilige Geist wird in solchen Momenten auf dich ruhen. 1. Petrus 4,14: Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. 2. Korinther 1,5: Denn gleich wie die Leiden Christi sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Also, genauso stark wie draußen die Spannung, die Verfolgung oder was auch immer da gibt, was dein Kreuz so schwer macht, umso mehr wird der Trost Gottes in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Herz fließen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir nicht verfolgt oder nicht schwer oder keine schwere Form von Christenverfolgung gibt. Vereinzelt gibt es mal. Ich bin nicht so gut informiert, mag es sein. Aber schwere Formen von Christenverfolgung gibt es in Deutschland nicht. Gott sei Dank. Ich bin sehr dankbar dafür. Und dennoch, wenn ich eine Umfrage unter euch starten würde, es gibt doch so Sachen, was euch belasten oder Kreuze, die ihr tragt und Schwierigkeiten, mit denen ihr konfrontiert seid. Kreuze, die jede von uns zu tragen hat. Man nehme sein Kreuz täglich auf sich. Man bezahlt auch in Deutschland einen Preis, um Jesus nachzufolgen. Warum bist du Christ geworden? Warum bist du auf einmal so komisch? Man verliert seine Freunde. Das ist schwer, das tut weh. Kaum versteht dich jemand. Du bist wie ein Alien, wirst eventuell ausgegrenzt, ausgelacht, abgestempelt, abgelehnt. Also ich habe gemerkt in meinem Leben, lieber schlägst du mich, als du lehnst mich ab. Das ist schlimm, das tut so weh. Und als Christ kann, und es passiert jeden von uns mal, dass du mit deiner Botschaft, Gottes Tante, und spinnst du jeden Sonntag in der Kirche, was bist du für eine? Deine Botschaft, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, hat deinen Freundeskreis und eventuell deine Familie gespaltet. Es ist so. Jesus macht manchmal Division. Und das meint er, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Schwert. Also nicht im Sinne, dass er für Gewalt ist, sondern es entstehen Divisionen oder es entstehen Spaltungen zwischen, manchmal zwischen Vater, Tochter, Mutter, Tochter, Sohn, Cousine, Cousin, Vater, Mutter. Es entsteht Division. Allein wegen dem Namen Jesu. Ich erinnere mich, vor etwa 40 Jahren ist mein Vater Christ geworden und meine Mutter hat gesagt, Scheidung, das geht nicht. Ich hab dich geheiratet, du hast dich verändert, ich will nicht, Scheidung. Und da war Vater in eine ganz komische Situation. Ja, was mache ich jetzt? Aber irgendwann mal hat er sich für das Richtige entschieden, nicht für meine Mutter. Er hat gesagt, ich will mit dir leben. Wir haben zwei Kids, wir wollen sie gemeinsam großziehen. Aber Gott ist die Größte, der ist die höchste Priorität. Ich will weiter mit dir leben, aber auf Gott kann ich nicht verlassen. Jesus, ich kann nicht aufhören, Jesus nachzufolgen. Und es war in einem kommunistischen Land, wo der Glaube sowieso was gekostet hat. Und jetzt hat auch seine Frau angefangen zu spinnen. Und 6 Jahre lang hat sie ihm das Leben schwer gemacht, dass er wieder zur Vernunft kommt. Und er hat Nein gesagt. Und das habe ich als Kind mitbekommen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, mein Vater liebt mich sehr. Aber es gibt etwas, was über mich steht. Und das ist Jesus. Und das hat mich nicht weniger wertvoll gemacht, sondern ich bin von diesem Jesus fasziniert worden. Was muss in diesem Jesus stecken, dass mein Vater alles riskiert oder alles auf eine Karte stellt? Es entsteht die Vision, aber Jesus ist so wertvoll. Auf Jesus können wir nicht verzichten, auf Jesus bauen, auf Jesus draufsetzen. Oder die meisten um dich herum machen auf krumme Wege Easy Money, ja, und du bist der Christ und du kannst dir manche Sachen nicht leisten. Und dann bist du der Depp. Du bist der Depp, weil warum bleibst du in deiner Überzeugung? Warum willst du die Dinge auf diese Art machen? Sei doch schlau. Sei nicht der Depp. Aber es gibt Christen, die sagen, nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Es ist auch ein Kreuz zu tragen. Oder bist du eine Frau über 20 und immer noch Jungfrau? Hey, was ist falsch mit dir? Oder du bist enthaltsam. Was ist falsch mit dir? Solche Zeiten sind wir jetzt, leben wir jetzt, dass genau das Gegenteil zu loben ist, als das, was wirklich wertvoll ist. Dein Leben steht auf dem Kopf, hast finanzielle Probleme, kämpfst vielleicht mit Krankheit und dennoch vertraust du auf Gott? Folgst trotzdem diesem Jesus, was soll das? Das ist nicht vernünftig. Nimm doch den leichteren Weg. Finde was. Sei erfinderisch, sei kreativ. Oder es kann sein, und das finde ich das Schlimmste, dass du sogar geistlich belästigt wirst, weil du nicht das richtige Gebet gebetet hast. Oder dass du nicht auf die richtigen Knöpfe in der himmlischen Welt gedrückt hast, sonst wäre nicht zu der Situation gekommen, in der du gerade bist. Manchmal meinen Leute, dass Gott eine unpersönliche Kraft wäre, die auf gewisse Weise zu steuern ist. Also bestimmte feine Dinge, du kannst sie steuern Und das Entscheidende ist, wissen, wie man diese Kraft steuern. Aber stell dir mal vor, du bist Grobmotoriker. Du kannst ja nichts steuern. Was, wenn du Grobmotoriker bist und du weißt nicht, wo du drücken musst? Da hast du Pech gehabt. Aber wir wissen, dass Gott ein liebender Vater ist, eine Person. Und der entscheidet in deinem Leben. Ich konnte meine Eltern bis zu einem gewissen Grad manipulieren. Aber irgendwann mal, meine Eltern haben gesagt, zu deinem Besten, bumm, so wird's gemacht. Und es war gut, was meine Eltern entschieden haben. Und manchmal sagt Gott, es wird so gemacht. Ich liebe dich so sehr, es wird so gemacht. Und da kannst du drücken auf die Knöpfe und die richtigen Gebete und auf versuchen, zu steuern. Da geht's nicht. Gott fällt nicht auf sowas rein. Was zu tun in solchem Fall ist, ich meine, wenn du voller Glaube bist, wenn du wirklich einen starken Glaube hast für deine Geschwister, bete für sie. Bewerte nicht zu schnell die Situation. Manchmal reicht es, wenn du zu deinem Freund gehst, der im Leide ist, und wie die Hiobsfreund einfach schweigst und da bist und ihn anschaust und hey, ich bin hier bei dir. Ich will das in deine Situation nicht bewerten und ich habe auch keine Lösung. Der Vater hat eine Lösung für dich, hat einen Plan, hat was beschlossen über dein Leben und es wird auch geschehen. Im Psalm 34, Vers 18 steht: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Gerechte muss viel leiden. Das ist crazy, oder? Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr rettet ihn aus dem Allen. Es gibt ein Maß an das, was Gott in deinem Leben zulässt. Apostelgeschichte 14, 22 steht, ich habe ein bisschen den Bibelvers komprimiert, Barnabas und Paulus befestigten die Seele der Jünger und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Mir hat dieser Bibelvers sowas von nicht gefallen. Richtig nicht gefallen. Und es gab Christen, die waren in der Nord und die waren verfolgt und die haben es auf Rumänisch so oft zitiert, dass ich sagte, hey, ich mag das nicht. Ich will es nicht mehr hören. Aber es steht da, in das Reich Gottes eingehen, wir werden durch das Reich Gottes eingehen durch viele Trübsale, viele Prüfungen. 1. Petrus 2,19, denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. 1. Petrus 5,10, der Gott aller Gnade aber, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen hat, wird euch selbst nach kurzem Leiden zubereiten, festigen, stärken, gründen. Sein ist die Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat das Sagen über Leiden, über dein Leiden, egal welche Natur es ist, ob es körperliche Natur, seelische Natur, er hat das Sagen. Er formt uns, festigt und stärkt uns. Also es ist nicht alles so wirklich umsonst. Ich würde mir eine andere Art suchen, dass Gott mich formt und festigt. Ich würde mir selber was anderes raussuchen. Aber Gottes Wort sagt, das ist es. Und du hast ein Kreuz zu tragen und zwar täglich. Ich habe heute nicht beabsichtigt, euch zu motivieren, diesen Raum zu verlassen, nach außen zu gehen und euch Probleme zu machen, damit ihr leidet. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe bis jetzt nicht gelitten, aber ich habe dem Nachbarn Sack Müll über den Zaun geworfen und jetzt habe ich Ärger, jetzt leide ich. Also sowas nicht. Also das, also ist nicht meine Motivation. Und ich bin sehr dankbar für die Zeiten, wo wir es richtig gut haben und das Leben genießen können. Was ich aber damit zeigen wollte, dass dieses persönliche Kreuz, den wir zu tragen haben, wurde von Jesus gelehrt. Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf. Er wurde von Jesus gelehrt, von Paulus wurde das Kreuz, das persönliche Kreuz gelehrt, von Petrus und hatte einen Platz in der Theologie von den ersten Christen, das persönliche Kreuz zu tragen. Für mich ist die Frage, warum soll nicht diese Lehre auch einen Platz in unsere Theologie und unsere Lebenstheologie? Und irgendwie immer, sobald irgendwas kommt, boah, muss sofort weg. Und vielleicht will Gott, dass wir durch manche Sachen gehen, dass er uns formt, dass er uns stärkt und befestigt und dass wir ab und zu mal auch sagen können, hilf mir durchzugehen, stärke mich durch diesen Leid zu gehen. Hilf mir auch, das Kreuz, was aufgrund von deiner Nachfolge kommt, auch zu managen, zu tragen. Aber ich spreche ausschließlich von diesem Kreuz, der als Folge der Jesu Nachfolge kommt. Also nicht irgendwie, was wir uns selber auferlegen, was wir uns selber produzieren, was wir uns selber zu verschulden haben. Das nicht. Also ausschließlich Jesus nachfolgen. Folge Jesus nach und das Kreuz kommt von alleine. Das Kreuz wirst du von alleine aufnehmen müssen. Denn nach dem Kreuz folgt die Herrlichkeit. Das heißt, hat das Leben Jesu gezeigt. Okay, der hat eine Zeit gehabt, das war wirklich, was er gelitten hat, das war unvorstellbar. Aber nach dem Kreuz, da kam die Verherrlichung. Nach dem Kreuz kam die Herrlichkeit. Und das stellt uns Gottes Wort auch vor die Augen. Es wird nicht ewig so sein. Dein Schmerz, dein Leid, dein Kreuz ist für eine gewisse Zeit da. Aber die Herrlichkeit bleibt in Ewigkeit. Jesus nachzufolgen, lohnt sich hundertprozentig. Auch wenn wir eventuell ein Kreuz tragen müssen, aus Holz, aus Papier, aus Styropor, aus Metall. Weiß ich nicht, wie schwer sich für dich anfühlt. Manche tragen leichte, manche schwere. Ich weiß es nicht, kann es nicht bewerten. Aber Jesus nachfolgen hat Folgen. Und ihn nachzufolgen, das lohnt sich auf jeden Fall. Lukas, und damit bin ich soweit, Lukas Kapitel 6, Vers 22 bis 23 steht: Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört, zu Jesus. Freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Amen.